whisky.de. Treffpunkt feiner Geister.
Ökologischer Whisky. Bio oder Öko? Die ersten Whiskys überhaupt wurden mehr oder weniger im Einklang mit der Natur hergestellt. Kleine kupferne Brennblasen befeuerte man mit Torf, der genauso nachwuchs wie die Gerste, die im folgenden Jahr erneut auf den Feldern reifte. Wenn man dieses Idealbild der Kreislaufwirtschaft genauer durchleuchtet, so waren auch die damaligen Verhältnisse vor ein paar hundert Jahren nicht ideal. Zwar wuchs der Torf jedes Jahr um einen Millimeter nach, doch die ansteigende Produktion des Whiskys und der schlechte Wirkungsgrad der Feuer, die weit verstreut über die Highlands brannten, setzte dem Torf mehr und mehr zu. Doch nur lokal kam es zu Torfengpässen. Auch heute soll in Schottland noch mehr Torf nachwachsen, als wir für unseren Whisky benötigen. Allerdings heizen wir heute nicht mehr die Brennblasen mit Torf, sondern verwenden ihn nur mehr zum Darren rauchigen Malzes. Mit aufkommender Industrialisierung stellten die größer werdenden Brennereien ihre Feuerung auf heimische Kohle um. Wie eigentlich ganz Großbritannien in der Industrialisierung auf die Kohle setzte. Heute wissen wir alle, dass bei der Verbrennung von Kohle CO2 entsteht. Und nicht nur das. Auch dem beim Brand entstehenden Feinstaub wurde der Kampf angesagt. Bis in London die Hausfeuerung durch Kohle mit dem Clean Air Act 1956 geregelt und schlussendlich verboten wurde, war der sprichwörtliche Londoner Smog, Smog and Fog, an der Tagesordnung. Der Feinstaub des Kohlebrands stellte die Kondensationskeime, an denen sich die Nebeltröpfchen aus dem Wasser der Themse kondensieren konnten. Doch zurück zu den Brennereien. Noch heute kann man in einigen Brennereien die Überreste der alten Kohlefeuerung der Brennblasen sehen. Als eine der letzten Brennereien schaffte Glendronach zur Wiedereröffnung im Jahr 2002 die Kohlebeheizung ab. Die verschärften Feinstaubvorschriften der EU ließen den Betrieb der Kohlefeuerung mit all den erforderlichen Filtern nicht mehr wirtschaftlich zu. Wie heizt man heute? Der eine Teil der Brennereien heizt mit Öl, der andere mit Erdgas. Betrachtet man die heute so wichtige CO2-Bilanz einer Brennerei, so hat sich allein aus der Umstellung der Feuerung weg von der Steinkohle ein deutlicher Vorteil ergeben. In der Steinkohle befindet sich fast ausschließlich das Element Kohlenstoff, das mit Sauerstoff zu CO2 verbrennt. Bei diesem Vorgang der Oxidation wird eben die Wärme frei, die wir suchen, und gleichzeitig wird Luftsauerstoff verbraucht, der sich mit dem Kohlenstoff zu CO2 verbindet. Erdöl besteht nicht nur aus Kohlenstoff, sondern aus Kohlenwasserstoffen, also Verbindungen von Kohlenstoff mit Wasserstoff. Im Detail haben wir es mit mehr oder weniger langen Ketten an Kohlenstoffatomen zu tun, an deren Seiten Wasserstoffatome hängen. Im Schnitt kommen auf ein Kohlenstoffatom etwas mehr als 2 Wasserstoffatome. Bei der Verbrennung dieser Kohlenwasserstoffe entsteht jetzt nicht nur CO2, sondern auch Wasser, also H2O. Und das gibt einen ökologischen Vorteil. Die bei der Verbrennung frei werdende Energie stammt nicht nur aus der Bildung von CO2, sondern ebenfalls aus der Bildung von Wasser. Über den Daumen gepeilt setzt Erdöl bei gleicher Energieausbeute nur rund 50% der CO2-Menge der Kohle frei. Wechselt man aufs Erdgas, so wird das Verhältnis zwischen Wasserstoff bzw. entstehendem Wasser und dem CO2 noch einmal um 10-15% besser, da auf ein Kohlenstoffatom im Durchschnitt mehr als 2 Wasserstoffatome entfallen. Im Falle von Methan sieht man sich 4 Wasserstoffatomen bei einem Kohlenstoffatom gegenüber. Ideal für eine Brennerei ist jedoch das Vermeiden bzw. das sparsame Umgehen mit der eingesetzten Energie. Und so findet man bereits seit mehreren Jahrzehnten Wärmetauscher in den Brennereien, die die Abwärme der erhitzten Flüssigkeiten für andere Prozessschritte wiederverwenden. So wird besonders viel Energie beim Herauslösen des Malzzuckers aus dem Getreide in der Maischetonne bei 60-80 Grad Celsius verbraucht. Anschließend erfolgt die Gärung aber nur, wenn die Würze auf Zimmertemperatur abgekühlt ist. Sonst würden die Hefen, die die Arbeit der Alkoholerzeugung leisten, durch die hohe Temperatur sterben. Und eben diese überschüssige Wärme lässt sich wiederverwenden, was man mit Hilfe eines Wärmetauschers, auf Englisch Cooler, schon seit langem macht. Der zweite große Wärmeverlust entsteht beim Brennvorgang selbst. Hier werden Alkohol und die uns so wichtigen Geschmacksbestandteile im Whisky aus dem Wasser verdampft und anschließend in Kondensatoren oder mit Hilfe von Kühlschlangen in Wasserbottichen wieder verflüssigt. Dies ist der Grund, warum Brennereien immer im Tal am Wasser gebaut wurden. Es ist der große Bedarf am Kühlwasser für die Kondensatoren. Die Wärme, die mit dem Kühlwasser abgeführt wird, ist dann verloren. Doch halt! Es gibt ein paar Brennereien, die leisten mit dieser Wärme noch etwas. So verwendet Tomintool ein ausgekühltes System an Wärmespeichern, die die Abwärme beim Brennprozess zur Erwärmung der nächsten Charge verwenden. Dieses System ist ziemlich einzigartig in Schottland. Die Brennerei Bowmore dagegen heizt mit der Abwärme der Kondensatoren das nicht weit entfernt gelegene öffentliche Schwimmbad der Stadt. Es gab Anfang der 90er noch ein weiteres Experiment. So versuchte sich die Brennerei Glengarioch mit der Beheizung von Treibhäusern zur Tomatenzucht. Doch die damals zurückgehende Produktion ließ dieses Experiment scheitern. Es war einfach nicht genug Wärme für die Treibhäuser vorhanden. Kreislaufwirtschaft bedeutet aber auch, dass man versucht, Abfälle zu vermeiden. Nur der Malzzucker wird aus der Gerste für den Whisky benötigt. Der Rest des Korns, Schalen, aber auch Eiweiße, Fette und Spurenelemente stellen ein wertvolles Viehfutter dar, das die Bauern bereits seit Jahrhunderten nutzen. Nicht umsonst bildeten sich die ersten Brennereien aus Farmen mit Ackerbau und Viehzucht heraus. Um dieses Viehfutter haltbar zu machen und auch in weiter entfernter Regionen liefern zu können, betrieben zahlreiche Brennereien Eindampfungsanlagen, die aus den flüssigen Brennereirückständen Flocken bzw. Pellets erzeugten. Eine der bekanntesten ist wohl die Kooperative in der Gemeinde Rothes, die von den ortsansässigen Brennereien in Gemeinschaft betrieben wird. Rechnet man alle diese Recyclingmaßnahmen an einer Brennerei zusammen, so ergibt sich dennoch ein Energieverbrauch und eine CO2-Produktion. Wie kann man diese nun verbessern bzw. ausgleichen? Die einfachste Methode ist, sich per Verschmutzungszertifikat von seinen Emissionen freizukaufen. Auf den ersten Blick hat dieses Vorgehen etwas mit Ablasshandel zu tun und wird in gewissen Kreisen schief angesehen. Doch so schlecht, wie dieses Vorgehen manches Mal gemacht wird, ist es nicht. Auch wir im The Whisky Store kompensieren den Verbrauch von fossilen Ressourcen beim Versand ihrer Pakete per Go Green. Wichtigster Hintergrund dieser Vorgehensweise ist der Umstand, dass man mit Investitionen in der dritten Welt, zum Beispiel für das Aufforsten von Wäldern und den Bau von Wind- und Wasserkraftwerken, viel mehr mit dem ausgegebenen Euro für die Umwelt tun kann, als bei uns, die wir uns bereits hochoptimiert auf tollem Niveau bewegen. Wer nur an unsere eigene Umwelt hier in Deutschland denkt, der betreibt ökologische Kirchturmpolitik. Unsere Atmosphäre macht keinen Halt an Ländergrenzen. Auch unsere Whisky-Brennereien denken in diese Richtung. Der unabhängige Abfüller Duncan Taylor in Huntly sowie die neue Port Charlotte-Brennerei auf Islay sollen vollständig grün werden. Nun kann man als Brennerei wie The Whisky Store seinen Strom zu 100% aus erneuerbarer Energie beziehen. Aber dennoch bleibt bei den Brennereien die Brennblasenbefeuerung mit fossiler Energie als Dreckschleuder bestehen. Hier bleibt nur der Weg der Kompensation per Zertifikatshandel. Es gibt aber noch einen weiteren Weg zur grünen Energie für Brennereien. Nahe der Grain-Brennerei Cambus entsteht ein Kraftwerk, das aus den Brennereiabfällen Bioenergie erzeugt, anstatt diese Abfälle zu Tierfutter zu verarbeiten. Es ist jedoch moralisch immer schwierig, Nahrungsmittel, die ja Lebensenergie für uns Menschen enthalten, zu technisch nutzbarer Energie umzuwandeln. Solange noch ein Mensch auf unserer Welt hungert, haftet Bioenergie aus Nahrung, also Palmöl, Rapsöl, Bioalkohol etc., ein schlechter Geruch an. Auch der Versuch von Bruichladdich, einen Rennwagen mit seinem X4-Destillat anzutreiben, zeigt die Absurdität hinter so manchem Ansatz. Aber, und es gibt in diesem Fall tatsächlich ein Aber, stellt Diageon keine Energie aus Nahrungsmitteln her, sondern aus Abfällen, die bei der Herstellung anfallen. Vergleichbar mit der Erzeugung von Biogras aus Gras, Wiesenschnitt. Abschließend werden Sie als Hörer erstaunt sein, dass ökologischer Whisky nicht unbedingt etwas mit Bio-Whisky zu tun hat. Während wir uns beim Bio-Whisky, zum Beispiel Ben Romack Organic, vor allem Sorgen um unser eigenes Leben und um unseren eigenen Körper machen und auf die biologisch hergestellten Zutaten achten, kommt es beim Öko-Whisky nun erst in zweiter Linie auf uns selbst an. Zuerst denken wir an die Umwelt. Doch am Ende helfen wir in einem zweiten Schritt auch uns, da der Mensch auf eine gesunde Umwelt angewiesen ist. Natürlich gibt es noch nicht die 100% ökologische Brennerei. Es macht aber Sinn, täglich daran zu arbeiten, dass wir auch unser Lieblingsgetränk ohne schlechtes Gewissen in Zukunft weiter ökologisch korrekt genießen können.